Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe einen Gast, von dem ich heute geschockt bin, dass er noch nie zu Gast war. Ich dachte nämlich, du wärst ein alter Breakfast-Veteran. Guten Morgen, Freddy.
Ja, hallo. Jetzt hast du natürlich mich Freddy genannt, obwohl wir das ja eben noch abgesprochen hatten, dass ich eigentlich Freddy heiße, aber gut.
Das war doch absichtlich, damit du das jetzt korrigieren kannst.
Ja, habe ich jetzt auch gemacht an dieser Stelle. Habe ich doch geschafft. Hervorragend. Ja, nee, ich war noch nie bei euch. Das liegt nicht an mir. Ich glaube, den Ball muss man Manu zuspielen, aber gut. Lassen wir das an dieser Stelle.
Das ist bei uns ein bekanntes Problem, dass wir immer Manu den Ball zuspielen, immer sagen, wenn irgendwas schief geht, Manu ist schuld. Nee, ich dachte tatsächlich so früher zu alten Breakfast-Zeiten, als Boris und Manu noch in kleinen Clubs gespielt haben und Insert Moin noch keine Stadien gefüllt hat, da dachte ich, da wärst du irgendwie so zu dieser ganzen Blogosphäre und sowas, dachte ich, wärst du irgendwann mal da gewesen. Aber gut. Macht ja nichts, es gibt immer ein erstes Mal und ich freue mich sehr, dass wir heute über Banished reden können. Ein Spiel, wo ich irgendwie dachte, ich hätte das so ein bisschen für mich entdeckt, weil, ja, es ist halt so ein Indie-Spiel und da gibt's ja mittlerweile auch so einen riesen Wust, also dass man ja auch mittlerweile dieses Problem der Visibility, wie es so schön heißt im Neudenglischen, gibt's ja auch mittlerweile auf Steam, dass da so viel rauskommt und man Glück haben muss, dass irgendein cooles Spiel mal durch deine Filterbubble durchbricht. Wie hast du denn Banished entdeckt? Weil ich habe auch gesehen, dass du relativ früh auf Twitter dann oder kurz vor Release schon irgendwie angekündigt hast, dass du dich drauf freust.
Ja, das war eigentlich Zufall oder mehr oder weniger Zufall. Und zwar bin ich schon vor einem Jahr drauf gestoßen ungefähr. Das war nämlich zum Release von SimCity, dem desaströsen Release, muss man ja sagen. Und da bin ich dann auf Reddit auch aktiv gewesen und habe mir dann SimCity angeguckt. Und in dem Subreddit, also in dem Unterforum, von SimCity wurde dann eben auch Banished ausgekramt und das war zu dem Zeitpunkt, sollte es irgendwann im Laufe des Jahres 2013 erscheinen und das sah halt sehr spannend und sehr interessant aus und seitdem habe ich das Auto verfolgt.
Ja, dann bist du noch viel früher als ich drauf aufmerksam geworden, also bei mir war es dann irgendwann später, ich habe irgendwo dann, ich kann es gar nicht mehr sagen, es war so ein typisches Social-Media-Dings, man hat halt irgendwo auf Facebook, Twitter oder so, hat man dann halt irgendwo einen Trailer gesehen und sich gedacht, oh, das merke ich mir mal, das schreibe ich mir mal auf und das passiert sehr, sehr selten, dass ich in unsere Insert Moin Themenplanung ein Spiel eintrage, wo sowohl Micha als auch Manu sagen so, oh, was ist das denn, habe ich ja noch gar nicht von gehört und jetzt kam es endlich raus mit ein bisschen Verspätung, wie du schon gesagt hast und also was kann man Banished bezeichnen? Also ich habe es für mich so ein bisschen als Anno im Wilden Westen gesehen, weil dieses ganze Setting, es wird nicht so genau erklärt. Es ist ein Aufbauspiel, bei dem man, ja wie man das halt so kennt von Aufbauspielen von Anno oder Die Siedler oder sowas, bei dem es vorrangig oder SimCity, was du angesprochen hast, darum geht, einfach eine Siedlung oder eine Stadt oder irgendwie florierendes Warenwirtschaftssystem aufzubauen. Und warum ich sage Wilder Westen, weil das hat mich irgendwie so an diese amerikanische Pionierzeit erinnert. So dieses, man ist halt so ein kleines Trüppchen und zieht halt mit seinem Bandwagon, mit dem Planwagen durch die Prärie und irgendwo, wo man halt in der Stelle findet, am Flüsschen, dann lässt man sich halt nieder und dann fängt man an, Bäume zu fällen und seine Blockhütten aufzubauen. Und darum geht's im Prinzip, wenn man es ganz runterbrechen will, auch in Banished. Also hast du dich auch so an den Wildwest erinnert gefühlt?
Ja, also ich habe ja auch in meiner Review, die ich halt auf unserer Seite geschrieben habe, Zockback Orange übrigens, habe ich auch direkt am Anfang die Einleitung mit den Pilgervätern gemacht, weil mich das halt sehr stark daran erinnert hat. Nur, dass es halt bei Banished keine Ureinwohner gibt, die den Leuten helfen, sondern man ist ja komplett auf sich allein gestellt. Und ich würde es halt auch wirklich als Aufbausimulation, als Aufbau-Survival-Simulation halt irgendwie bezeichnen, weil der Hauptthematik des Spiels ist, dass man sehr häufig stirbt.
Survival ist tatsächlich ein Stichwort. Das hätte ich am Anfang so gar nicht gedacht, dass es wirklich, ich möchte nicht sagen schwer, aber es ist anspruchsvoll. Also es ist der Feind ist die Natur, weil du musst versuchen zu überleben. Das heißt, deine Leute erfrieren, deine Leute verhungern. Deine Leute sind Naturkatastrophen ausgesetzt. Also ich hatte bisher irgendwie zweimal Wirbelstürme Man kann im Menü einstellen, Disasters. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Hattest du noch andere Katastrophen?
Nee, ich muss gestehen, und ich hatte das Glück, dass ich gar keine Katastrophe hatte. Die einzigen Katastrophen, die halt gekommen sind, ist, dass meine Siedlung mal fast komplett abgefackelt ist.
Ja gut, aber das ist ja auch eine Form der Katastrophe, dass ein Feuer
Ja.
ausbricht. Also ich nehme an, dass das auch zu diesem Punkt Katastrophen gehört. Ja, und das heißt, wie man, das ist eben nicht, wie man das von anderen Strategiespielen eben kennt, wo man sagt, okay, der Aufbau der Siedlung dient im Endeffekt eigentlich nur dazu, Krieg zu führen. Das heißt, man sammelt Waren, baut eine Siedlung auf und versucht dann, den Gegner irgendwie anzugreifen. Sondern hier gibt es gibt überhaupt gar keinen Gegner. Es gibt eben nur die Natur. Und ja, vom ganzen Spielprinzip her, finde ich, ist es auch Anno sehr ähnlich. Also das heißt, man fängt eben an und dann baut man erstmal irgendwie zwei, drei Blockhütten, damit die Leute irgendwo wohnen können. Und dann zieht man irgendwie Straßen, beziehungsweise am Anfang sind so kleine Schotterwege, damit Leute da langlaufen können. Und dann, klar, kommt natürlich auch immer eine Spielmechanik rein, dass die Leute auf Schotterwegen schneller laufen können und dann auch die Warenwirtschaft eben schneller funktioniert. Und dann, ja, baut man eben einen Marktplatz und dann legt man Felder an, dann baut man eine Fischerhütte und alles verbindet man so und so baut man so und nach seine kleine Siedlung auf. Und ja, so weit geht's dann. Und dann stellt man irgendwann fest, die Leute verhungern, weil ich es nicht schnell genug schaffe, Essen ranzubringen. Also das war immer
Ja.
das, ich musste wirklich am Anfang drei, vier Mal anfangen, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, also bis ich so ein bisschen die Balance raus hatte.
Ja, der Anfang ist wirklich sehr, sehr haarig. Ich wollte aber noch mal kurz zu dem Punkt eingehen, dass du das mit Anno vergleichst. Ich finde das relativ interessant, weil das kommt sehr häufig vor. Dabei ist Anno für mich halt ist zum Teil schon eine Aufbausimulation, aber vor allen Dingen mehr eine Handelssimulation. Auch zum Endspiel. Ich habe eigentlich Banished immer mehr so als eine Art Tropico, halt als Tropico in einem ja sehr niedrigtechnischen Szenario halt gesehen. Und also so wie das Spiel auch funktioniert, habe ich halt immer eher da die Parallelen gezogen.
Ja, ist, also ist im Grunde, ich finde, es hat so von allem so ein bisschen was, ne? Weil
Ja.
so, weil es hat so ein bisschen diesen, ja, wie man es auch so kennt, so den Wuselfaktor. Also dieses,
Ja.
dass man dann auch sich sehr gern diesen modellbaren Spaß, dass man sich dann halt gern die kleine eigene Siedlung anschaut und sich halt freut, wie da die Leute rumlaufen. Und dann sieht man den Typen vom Markt, der irgendwie zum Fisch, zur Fischhütte läuft und dann irgendwie Sachen einsammelt mit seinem Karren, mit seiner Sackkarre. Und also so ein bisschen auch diesen Spaß am Modellbahnbau-Flair, der da irgendwie dazugehört.
Ja. Nee, das ist korrekt. Das ist ja dieser Wuselfaktor, der, also man könnte es, ich meine, es ist sehr auch sehr ähnlich wie die Siedler, die ursprünglichen Siedlerspiele, nur dass es halt sehr viel härter ist.
Genau. Und das habe ich eben, um jetzt nochmal zurückzuführen auf diesen Anfang mit dem nicht zu gierig werden, weil das Problem ist, man kann eben tatsächlich relativ schnell kommt man an Rohstoffe, weil man halt einfach den Wald abholzt und dann irgendwie die Steine da wegklopft und sowas. Und dann denkt man sich, ja, dann kann ich ja den Marktplatz bauen und dann kann ich ja hier bauen und ach, dann brauche ich die Kirche noch, ich kann es mir ja alles leisten. Und dann stellst du aber fest, ich habe es völlig verpennt, jetzt hier Materialien zu sammeln für den Winter, weil ich habe ja schon gesagt, Leute können erfrieren. Das heißt, man muss Feuerholz anlegen, wenn der Winter kommt. Und du hast eben wirklich auch ein Jahreszeitensystem. Das heißt, oben wird immer angezeigt, irgendwie Early Summer. Und dann kommt Late Summer und dann kommt Autumn und sowas. Und dann, wenn der Winter kommt, dann fällt wirklich Schnee und dann, ja, siehst du auch, wie du bei den Häusern angefangen wird zu heizen mit Holz. Und wenn das zur Neige geht, dann, ja, erfrieren die Leute halt oder sie verhungern, wenn du nicht genug Essen angelegt hast. Und das habe ich, wie am Anfang schon gesagt habe, das ist mir halt recht oft passiert. Also ich hatte zwischenzeitlich fast das Gefühl, okay, das Spiel könnte fast Don't Starve eher heißen statt Banished, weil das passt auch so ein bisschen.
Ja, ich hatte heute noch auf Steam eine Review gelesen, von wegen, dass man das Spiel einfach in Starving Simulator 2014 umbenennen sollte.
Ja, ich bin ja auch echt froh, dass ich da nicht der Einzige bin, dem es offenbar so ging. Und was man ja auch noch eben sagen muss, das lernt man dann recht schnell. Oh, ich muss also die Berufe zuordnen. Das kennt man ja von irgendwie, ich weiß nicht, Tropico kenne ich mich jetzt nicht so aus, ob das da auch so ist. Bei Anno ist es ja eher weniger so, sondern da stellst du halt einfach irgendwie eine Hütte hin und dann fangen die halt an, dort zu arbeiten. Da muss, und bei Banished musst du wirklich, du hast dann am Anfang auch sehr, sehr wenig Bewohner. Du hast dann irgendwie 15. zum Beispiel. Und dann musst du eben sagen, okay, zwei davon sollen irgendwie in das Sägewerk gehen und dort Feuerholz bereitstellen. Und drei davon sollen irgendwie Bauarbeiter sein, die bauen halt neue Hütten. Und zwei davon sollen irgendwie zur Fischfarm gehen. Und drei sollen Farmer sein. Und ich lege hier jetzt ein Feld an, auf dem die irgendwie Sachen pflanzen. Also man muss wirklich deutlich mehr Micromanagement machen, oder?
Ja. Aber das ist bei Tropico hast du exakt das gleiche System mit diesem. Du kannst ja an den einzelnen Arbeitsstellen exakt einstellen, wie viele Leute da arbeiten sollen. Und ja, das funktioniert eigentlich exakt gleich so. Nur dass ich es halt bei Banished, es finde ich sehr übersichtlich mit diesem Jobfenster, was man da hat. Das ist das ist eigentlich sehr gut gelungen.
Das ist sehr gut gelungen. Und dann ging es dir am Anfang auch so, dass ich mir gedacht habe, so, also aber wo kriege ich denn jetzt neue Stadtbewohner her? Weil ich hatte immer das Problem, dass ich dann, ja, ich habe dann halt gebaut und habe ich festgestellt, jetzt habe ich halt einen Lehrer und zwei Leute im Sägewerk und sonst was und jetzt habe ich irgendwie nicht mehr genug Leute, um meine Felder zu bewirtschaften und zu angeln und sonst was. Wo kommen jetzt neue Stadtbewohner her?
Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen geschummelt, weil ich mir vorher halt entsprechend ein paar Let's Plays angeguckt habe, weil ich halt schon sehr heiß auf das Spiel war. Und dadurch wusste ich halt, wie das Spiel, wie die Grundmechaniken funktionieren. Und das Interessante ist, ich habe das jetzt schon zwei oder drei Mal gehört, dass viele Leute den Fehler gemacht haben, dass sie zu Beginn direkt eine Schule gebaut haben, weil sie sich denken, okay, dann sind die Leute besser ausgebildet. Das bedeutet allerdings einfach nur, dass die Kinder später erwachsen werden, weil sie einfach nochmal 6 Jahre in die Schule gehen müssen. Und dadurch, daran sind schon viele anfangs gescheitert. Das finde ich sehr spannend, dass die Leute halt denken, okay, sie brauchen halt direkt zu Beginn einen Lehrer.
Ja, und du musst ja auch mal dazu sagen, das Spiel läuft in Echtzeit ab. Also,
ja.
Also beziehungsweise nicht in Echtzeit, sondern halt in Echtspielzeit, wenn ich es mal so ausdrücken will. Das heißt, deine Dorfbewohner, wenn sie zufrieden sind und wenn ihnen warm genug ist, wenn sie nur zu essen haben, wenn sie glücklich und gesund sind, dann fangen sie an, Kinder zu zeugen.
Ja, nicht nur dann. Du hast ja noch die letzte Hürde vergessen, die man gerne übersieht. Sie müssen ein eigenes Haus haben. Ich habe nämlich sehr schnell auch festgestellt, dass meine Bewohner sich irgendwann nicht mehr weiter vermehrt haben und ich mich sehr gewundert habe und das lag dann daran, dass einfach die Bewohner müssen dann, wenn sie erwachsen geworden sind, ziehen sie in ein eigenes Haus, können in ein eigenes Haus ziehen und können dann Kinder machen. Wenn sie allerdings im Haus ihrer Eltern noch sind, dann machen sie keine Kinder.
Okay,
ja. Da ist dann Privatsphäre wohl sehr wichtig.
Genau, das kennt man ja. Wenn die Schwiegereltern nebenan ist, dann wird nur ein bisschen gefummelt, aber keine Kinder gemacht. Und um jetzt nochmal auf den Echtzeitaspekt zurückzukommen, also wenn man dann wirklich alles erfüllt hat, also wenn sie auch ein eigenes Haus haben, dann kriegen sie ein Kind, dann musst du aber halt warten, bis das Kind erwachsen ist, bevor es arbeiten kann. Und auf anderen Wege kriegst du, also es steht zwar dabei, weil es ist so ein kleines Wiki mit dabei, wo man so ein paar Sachen nachlesen kann im Spiel, und da steht dabei, wenn du einen Marktplatz hast, eine Handelsstation oder wie heißt das, so einen Handelsposten, und noch irgendwas brauchst du, dann kommen irgendwie auch so andere so Tracks vorbei mit Leuten, die sich dann möglicherweise, wenn sie feststellen, dass deine Siedlung irgendwie schön ist, dir anschließen.
Ja, das, ich weiß auch gar nicht mehr, was dann noch fehlt. Irgendwann habe ich die zufällig bekommen, ich war sehr überrascht. Und natürlich dachte ich mir dann, ja, ich nehme das sofort an. Das war dann aber auch der Moment, wo meine Siedlung fast den Bach runtergegangen wäre.
Weil die dann nämlich irgendwelche Viren und Krankheiten mit eingeschleppt haben, ne?
Viren und Krankheiten, und es waren plötzlich so viele. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt, wie viele Einwohner hatte ich? 50 Einwohner ungefähr, und ich habe 10 Nomaden dazu bekommen und die haben einfach mein komplettes Ressourcenmanagement so über den Haufen geworfen, dass die halbe Siedlung dann während des folgenden Winters dann verstorben ist.
Okay, ja, ist aber echt krass. Also das heißt, die haben sich dann wahrscheinlich bei deinen Leuten, bei deinen Pärchen mit einquartiert, dann haben die keine Kinder mehr bekommen und haben gleichzeitig noch deine Essensvorräte weggefressen.
Nee, die suchen sich dann eine eigene Wohnung, ein eigenes Haus, das war dann noch kein Problem. Ich hatte so dieses Boardinghouse, nennt sich das. Da kann man Leute unterbringen für eine kurze Zeit. Das ist halt, da gehen die nicht so gerne rein, die ziehen halt sofort aus, wenn sie die Möglichkeit haben. Da habe ich die untergebracht, aber sie haben halt einfach so viel Essen und Feuerholz gehortet, dass das dem Rest halt dann nicht mehr zur Verfügung stand.
Das ist auch so ein Aspekt mit dem Horten, der mich so ein bisschen geärgert hat.
Ja.
Weil ist es dir auch so passiert, dass du es nicht schnell genug geschafft hast, Essen ranzubringen, und dann hast du irgendwie, so kriegst du die Nachricht irgendwie, Bob, der Holzfäller, ist gestorben, weil er verhungert ist. Und dann guckst du den an. siehst auf sein Haus, dass er nichts hat, und dann klickst du auf das Nachbarhaus und da siehst du, dass die dann irgendwie 100 Tonnen Paprika gebunkert haben.
Ja, ja.
Also das heißt, er ist verhungert, obwohl die Nachbarn eigentlich genug zu essen hatten. Und es hat mich so ein bisschen geärgert, dass die Leute alle, naja gut, du kannst natürlich sagen, hey, das ist halt quasi, ist eine Fabel auf den auf den Kapitalismus. Da gehen die Leute halt einfach zum Markt, kaufen alles ein, was da geht, und bunkern das und schauen zu, wie die Nachbarn verhungern, weil sie es lieber für sich behalten, als es abzugeben. Aber das fand ich halt für die Simulation irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass ich irgendwie jetzt nicht sagen konnte, wie jetzt bei Tropico per, keine Ahnung, Diktatorendekret, dass die jetzt ihre Paprika zur Hälfte an die Nachbarn abgeben müssten oder sowas.
Ja, das ist halt, es ist vor allen Dingen einfach auch ein Aspekt, der für meiner Meinung nach unglaublich unrealistisch ist, dieses Horten, weil gerade in solchen, auch zu Beginn, ich hatte das Problem immer zu Beginn, dass dann eine Familie gestorben ist, weil sie dann kein Essen mehr hatte. Gerade zu Beginn sollte man doch eigentlich meinen, man ist eine Gruppe von 10 Leuten, dann teilt man das Essen auch untereinander. Aber die erste Familie, die in ein Haus zieht, sammelt sich dann 400 Essenseinheiten und die nächste kriegt dann nur noch 200 oder ja. Und dann verhungert halt die letzte Familie.
Ja, und es fehlt halt auch irgendwie ein Button, um das umherzuschiften, dass du halt sagen kannst, okay, die nehmen das vielleicht in die Hütte auf, weil klar, sie nehmen halt, was da ist, wenn sie zum Markt gehen oder wenn sie zu dem Lagerhaus gehen und da halt Essen finden, dann nehmen sie alles mit, was sie tragen können.
Ja.
Aber es müsste noch irgendwie einen Button geben, dass du es fair verteilen kannst, dass du halt sagen kannst, hey, ihr habt jetzt irgendwie 100 und die anderen haben 10, da weiß ich jetzt, das wird gleich zu Neige gehen, deswegen nehme ich den jetzt 50 weg und schieb's bei den anderen ins Haus rein.
Vor allen Dingen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die halt das Essen von den Arbeitsstellen, wo das Essen halt produziert wird und dann halt so der, zur Storage-Bahn, also zu dem, wie heißt das auf Deutsch?
Das Lagerhaus
dann halt bringt, dass diejenigen dann halt auch, also die Laborer, die das dann machen, die solche Alltags-, die Mädchen für alles sind ja eigentlich, dass diejenigen sich dann aber auch zuerst direkt das Essen bunkern. Das heißt, wenn eine Familie einen Laborer hatte, dann war sie eigentlich immer gut versorgt mit Essen.
Naja, das ist wahrscheinlich dann auch wie im echten Leben, so nach dem Motto, wer an der Quelle sitzt, der Beamte, der dann eben sitzt, der zwackt sich eben dann immer noch seinen kleinen Teil mit ab und nimmt den dann nach der Arbeit mit nach Hause.
Ja.
Aber ja, so läuft's dann ab. man muss auch tatsächlich immer so ein bisschen auf die Jahreszeiten achten, nicht nur, weil dann irgendwie, damit man auf den Winter vorbereitet ist, damit man genug Essen eingebunkert hat, sondern auch, ja, man muss halt damit rechnen, man kann dann zum Beispiel eine Apfelplantage bauen. So, und wenn du die aber halt im Herbst baust, dann passiert da nichts mehr, weil im Herbst wird nichts mehr ausgesät. Das heißt, die liegt dann halt erstmal für die nächsten Spielzeitminuten völlig brach. Und erst im Frühjahr wird dann irgendwie das Feld gejätet?
Ausgesät.
Es wird ja erst quasi als Feld urbar gemacht und dann wird erst ausgesät, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das passiert wirklich halt erst im Frühjahr und dann dauert's, also gerade bei normalen Sachen, es gibt irgendwie hier Mais gibt's und Paprika und was war noch was, irgendwas anderes gab's noch?
Es gibt sehr viel, es gibt Mais, Mais hast du schon gesagt, genau. Jetzt fallen mir natürlich nur die ganzen Früchte ein, die aber nochmal was anderes sind, die brauchen ja noch sehr viel länger.
Genau, das war nämlich in der Aspekt, auf den ich hin wollte, nämlich, dass die Maissachen, die werden halt im Frühjahr ausgesät und dann kannst du sie im Herbst ernten. Und bei den Obstplantagen ist es halt so, dass die Apfelbäume, die müssen halt erst irgendwie 3-4 Jahre wachsen oder teilweise noch länger, bevor die überhaupt erst das erste Mal geerntet werden können. Also das heißt, du denkst dann halt, ja gut, mache ich halt so eine Apfelplantage hin und dann kann die im Herbst abgeerntet werden und dann passiert nichts und dann passiert nichts und dann passiert nichts. Und dann denkst du dir irgendwann, also irgendwas habe ich doch da falsch gemacht oder ist ein Bug, warum pflanzen die denn diese scheiß Äpfel nicht? Und dann guckst du halt da und siehst dann, oh, da stehen so ganz kleine Apfelbäumchen und die brauchen wohl bestimmt noch irgendwie ein paar Jahre, bevor die überhaupt erstmal das erste Mal abgeerntet werden können.
Ja, ich meine, das ist ja durchaus realistisch.
Ja, ich sag nicht, dass es nicht unrealistisch ist, dass es nicht realistisch ist. Ich sag nur, dass es irgendwie, das ist alles irgendwie, es wird halt alles nicht erklärt. Du musst irgendwie das alles auf die harte Tour lernen bei dem Spiel. Und das ist dann oft eben. Ja, ich sag mal, manchmal fühlt sich fast an wie ein Free-to-Play-Spiel, ne? Wo man sagt, da wartet man halt einfach total oft ewig und man würde sich manchmal denken so, ach komm, jetzt kann ich nicht hier irgendwie 20 Goldmünzen, um dann irgendwie den das zu beschleunigen oder sowas oder hier, dass die das schneller bauen. Hattest du denn manchmal auch diesen Bug, dass die Arbeiter irgendwie nicht mit dem Bauen angefangen haben?
Ich weiß es nicht, ob es ein Bug war. Es hat teilweise sehr lang gedauert, ja. Vor allen Dingen, weil die Bauarbeiter, wenn sie keine Aufgabe haben, keine direkte Aufgabe, erstmal alles erledigen, was die normalen Laborer halt auch machen, die sind die Mädchen für alles. Also sowas wie Sachen von einem Ort zum nächsten bringen. Das kann halt manchmal sehr lange dauern, auch durchaus mal ein ganzes Jahr, bis sie dann halt irgendwann anfangen zu bauen. Das stimmt.
Okay. Ja, aber ich hatte es tatsächlich einmal, da habe ich irgendwie nicht verstanden, woran es liegt. Also da hat irgendwie die Wegfindungs-KI nicht geklappt. Da habe ich nämlich irgendwie eine Brücke rübergebaut, weil ich war direkt an so einer kleinen Fußgabelung gelegen und habe mir gedacht, hey, dann mache ich die Brücke darüber und dann kann ich auf der anderen Seite irgendwie den Förster in den Wald setzen, damit der dort dann Holz aberntet. Und die sind einfach nicht rübergelaufen und haben dort drüben das Bauen angefangen. Okay. Obwohl ich mehr als genug Materialien hatte und es gab auch sonst irgendwie nichts zu tun, nichts Wichtiges, aber die sind dann halt einfach irgendwie woanders hingegangen, haben Steine geklopft und
ja, genau.
Es gab halt keine Anweisung, wo ich jetzt hätte sagen können, bitte hört auf, Steine zu klopfen, sondern lauft jetzt darüber und baut bitte diese Försterhütte im Wald.
Ja, da wär's, also ich meine, du kannst ja Prioritäten setzen. Es gibt in dem Menü, wo du auch die Fenster einstellen kannst, wie das Arbeitsfenster und sowas, hast du auch die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Das hat eigentlich immer relativ gut funktioniert. Da kannst du halt so ein Feld ziehen und dann wird halt in dem Bereich zuerst gearbeitet.
Okay, das habe ich zweimal probiert, habe aber dann nie irgendwie wirklich einen Effekt gemerkt.
Meiner Meinung nach hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Also manchmal dauert es dann halt einfach auch ein paar oder eine Jahreszeit, bis sie dann halt reagieren, weil sie dann erst ihre eigene Arbeit fertig machen. Nee, was ich mal witzigerweise oder was ich häufiger hatte, ist, dass ich meine Bauarbeiter einfach auf den Todesmarsch geschickt habe. Ist dir das auch passiert?
Nee, erklär, was war das?
Und zwar hatte ich irgendwann mal, habe ich vergessen, und zwar habe ich das so genauso wie du gemacht, eine Brücke gebaut, wollte eine Brücke bauen und dann die Försterhütte auf der anderen Seite oder irgendwas anderes auf der anderen Seite und scheinbar, weil ich zuerst die Försterhütte gesetzt habe, sind die Bauarbeiter dann der Meinung gewesen, sie müssen dann zuerst diese Forsthütte bauen, bevor sie die Brücke gebaut haben. Das bedeutete da allerdings, da sie noch keine Brücke hatten, dass sie einmal versucht haben, über die komplette Karte zu gehen.
Okay.
Naja, wie du weißt, leiden die Leute sehr schnell Hunger. Und so starb ein Bauarbeiter nach dem anderen, bis ich irgendwann verstanden habe, was die da eigentlich machen und warum sie auf dem anderen Ende der Karte plötzlich sitzen. Und ich glaube, das ist mir 2 oder 3 Mal passiert, weil ich nicht genau aufgepasst habe. Also die Gefahr, Leute, vor allem Bauarbeiter auf Todesmärsche zu schicken, ist sehr, sehr groß.
Also das ist mir tatsächlich nie passiert, aber es lag aber einfach dran, weil ich dann immer die Brücke zuerst gebaut habe.
Ich versuche das immer zu verhindern, indem ich plane ja auch immer sehr viel im Voraus und setze die Sachen hin und drücke dann auf Pause, sodass sie nicht gebaut werden, damit ich halt ungefähr weiß, weil der Platz ist ja auch immer sehr, sehr eng. Stellenweise.
Stimmt, das weiß ich, da kann ich mich auch noch erinnern an Anno-Zeiten, wo man dann schon irgendwie die Kästchen abgezählt hat und gesagt hat so, ich weiß, hier werde ich später mal eine Haussiedlung hinbauen und die muss irgendwie 16 mal 4 Felder oder sowas, damit dann genau die Häuser in irgendwie, damit da genau dann irgendwie 8 Häuser reinpassen oder sowas. Und dann hat man das schon irgendwie am Bildschirm abgezählt, um die Straßen dann schon mal irgendwie vorzubauen, damit man später nicht diese ärgerlichen Lücken immer hat, die man dann, das kennt ja jeder von Aufbauspielen, dann willst du irgendwas bauen und dann stellst du fest, ach scheiße, jetzt habe ich hier eine Reihe zu viel irgendwie und jetzt kann ich irgendwie, da kann ich jetzt nichts mehr reinbauen, da kann ich jetzt nur noch irgendwie eine Straße machen, dass es so irgendwie ein bisschen aussieht wie ein kleiner Platz oder so. Oder das andere Problem, man will da irgendwas reinbauen, irgendwie, was man dann braucht, weiß ich nicht, eine Feuerwehrstation, damit der Bereich auch abgedeckt ist und dann stellt man fest, ach, die passt da nicht mehr rein.
Ja.
Wie fandest du denn grafisch? Weil ich habe letztens irgendwo, ich weiß gar nicht wo, habe ich eine Review gesehen, wo einer gesagt hat, das wäre irgendwie nicht so hübsch. Ich fand's eigentlich ganz nett, aber ich bin auch nicht der PC-Spieler. Das heißt, ich spiele ganz selten am PC und kenne dementsprechend auch nicht diese Grafik auf Anschlag-Dinger, die ich jetzt als Vergleichswerte heranziehen könnte.
Es ist jetzt halt nicht so ein Spiel, was man vergleichen könnte wie mit einem Crysis 3 oder sowas. Das ist ganz klar, es ist jetzt nicht so ein Grafikbrecher durch und ganz, aber es ist halt ein Spiel, was halt irgendwie, es wirkt unglaublich poliert, also auch von der Grafik her. Ich finde das Artstyle, das ist sehr, sehr gut gelungen. Einfach, weil es passt alles sehr gut zusammen und vor allen Dingen, ich finde es unglaublich beeindruckend und ich liebe es, wenn Spiele es schaffen, oder die Grafik es schafft, die Größenverhältnisse richtig hinzukriegen. Weil es nervt mich unglaublich, wenn eine Person, die da rumläuft, genauso groß ist wie ein Haus. Und das ist bei dem Spiel halt nicht so, weil Banish kriegt das sehr gut hin. Die Personen sind ungefähr halb so groß wie ein Haus und es stimmt halt einfach alles irgendwie sehr.
Mhm. Das stimmt. Also was du jetzt halt meinst, ist dann auch wahrscheinlich dieser Siedler-Effekt, dass halt alles so ein bisschen, die
Genau.
Figuren sind zu groß und die Häuser so ein bisschen klein und gedrungen und
Genau.
es ist halt alles nicht maßstabsgetreu, wie man so schön sagt. Kein,
Ja.
wie heißt es? H0, kein H0, heißt es doch bei der Modelleisenbahn, diese Größe.
Okay. Ich glaub dir jetzt einfach mal.
Ja, lass es dir glauben. Alter Modelleisenbahner.
Gut.
Genau, du hast jetzt am Anfang schon den Vergleich auch zu SimCity gebracht, der dich ja irgendwie, oder der Ärger über SimCity, über das Neueste jetzt, der dich dazu gebracht hat, dir Banish irgendwie mal vorzumerken. Das war ja einer der größten Kritikpunkte an SimCity, dass es keine Simulation ist. Also, dass es ganz
Ja.
viel einfach trickst und rumsimuliert. Beziehungsweise nicht rumsimuliert, sondern rumtäuscht. Und das habe ich jetzt irgendwie bei Banished überhaupt nicht das Gefühl, sondern im Gegenteil, damit hast du irgendwie das Gefühl, da wird alles simuliert. Also du kannst jederzeit irgendwie einen kleinen Männchen, der irgendwo rumläuft, anklicken und dann kannst du so nachschauen, okay, das ist die Lydia und die ist irgendwie Lehrerin und die ist jetzt gerade auf dem Weg dahin, sich irgendwie was zu essen zu holen oder sowas. Und dann kannst du sie quasi verfolgen und siehst dann auch, okay, sie latscht jetzt zum Marktplatz und holt da irgendwas, kauft da was ein, dann läuft sie zurück zu ihrer Hütte und da ist der Tom, das ist ihr Mann und da wohnen die zu zweit in dem Haus. Also du hast
Ja.
irgendwie das Gefühl, du kannst jedes Detail irgendwie nachvollziehen und du wirst nie vom Spiel irgendwie beschissen.
Ja, nee, also ganz exakt, das ist da eigentlich der größte Kritikpunkt an SimCity gewesen, dass diese Glassbox Engine, so hieß es ja, ja einfach nicht funktioniert hat. Das war ja einfach eine reine Lüge. Und ich meine, die Leute behalten jetzt von Anfang bis Ende den gleichen Job, wenn du die nicht irgendwie groß ummodelst, deine Arbeitsverteilung. Und die behalten den gleichen Job, die leben ihr ganzes Leben lang im gleichen Haus. Es sei denn, sie ziehen bei ihren Eltern aus oder was weiß ich was. So, und es funktioniert, es ist alles sehr, sehr glaubhaft. Gut, abgesehen davon, dass sie dann alle einmal pro Jahreszeit irgendwie nur was essen müssen, aber das liegt ja natürlich dann an der Zeit, an der Art und Weise, wie Zeit modelliert wird. Aber das ist ja auch ganz egal. Sondern es funktioniert halt einfach so als Simulation sehr, sehr gut.
Zum Thema Zeit, bist du denn ein Echtzeitpurist oder spulst du einfach manchmal vor? Also, was heißt vorspulen? Es gibt die Möglichkeit, zwei, fünffach, zehnfach ist, glaube ich, das
Genau,
Maximum, ne?
ja. Nee, da bin ich einfach ein bisschen zu ungeduldig. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen im Winter kann man ja häufig sehr wenig machen, weil dann die meistens, also man hofft einfach, dass die Siedlung überlebt. Nee, aber ich bin da einfach zu ungeduldig und habe eigentlich immer permanent auf 10
Echt?
fach gestellt. Ich kann ja pausieren, wenn ich irgendwas machen muss.
Ja, aber ich habe dann immer manchmal das Gefühl, dass ich dann, wenn es zu schnell geht, dass ich dann in so Katastrophen reinrenne. Also, dass wenn du halt alleine bist, alleine sage ich, auf einfacher Zeit, dann hast du halt so, oh, nur noch 20 Tonnen irgendwie Fisch im Lager. Jetzt muss ich mich irgendwie mal umschauen, dass ich irgendwie neue Nahrungsmittel ranbekomme. Und wenn ich auf zehnfach spiele, ist halt so 20 weg und dann fangen die erstens verhungern an. Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich kann da nicht schnell genug dann eingreifen.
Ja, aber selbst auf zehnfach dauert so ein Jahr ja auch seine 2, 3, 4 Minuten. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da sehr gut eingreifen kann. Und wie gesagt, sobald ich halt irgendwie was baue oder aktiv eingreife ins Geschehen, dann verlangsame ich die Zeit halt auch entsprechend.
Ja.
Also ich bin da auch einfach zu ungeduldig. Ich möchte halt wissen, wie es weitergeht.
Das stimmt nämlich. Also das mit dem Ungeduldig, das darf man halt irgendwie da überhaupt nicht sein, weil bei Banished muss man halt auch oft einfach ganz oft warten. Also wie ich gesagt habe, die ersten paar Mal hat einfach das Problem, man ist zu gierig. Das heißt, man baut einfach zu schnell diese Siedlung auf und stellt dann fest, dass man sie überhaupt nicht unterhalten kann. Beziehungsweise überhaupt nicht die Menschen auch hat, um irgendwie genug Materialien alles ranzuschaffen. Und das nächste Mal baut man halt ein bisschen langsamer und dann hast du halt das Problem, dass du halt einfach mal irgendwie 2, 3 Jahre warten musst, bis du sagst, so, jetzt habe ich irgendwie genug Essen und Feuerholz und alles bereitgestellt, jetzt kann ich mal das nächste Bauvorhaben angehen und meine Bauarbeiter auf den Todesmarsch schicken oder sowas, was man halt dann so macht in so.
Ja, also ja, vor allen Dingen zu Beginn muss man sich halt sehr darauf einstellen, dass man viel warten muss, weil man kann pro Jahr vielleicht seine 2, 3 Häuser bauen und dann muss man halt warten, bis es halt wieder genug Rohstoffe gibt. Zu Ende hat man eigentlich permanent was zu tun. So, da wollte ich dich auch nochmal drauf ansprechen. Was hältst du denn, was war denn deine beste Siedlung?
Ah, nicht viel. Also ich hatte, glaube ich, 20 Mal oder sowas und dann, wenn kam irgendwie ein Wirbelsturm und der ist einmal durch das Dorf durchgefetzt und hat halt wirklich alle umgebracht und weiter hatte ich dann irgendwie nicht mehr Zeit zu spielen.
Okay. Ja, weil ich habe halt, ich habe das durchaus mehrmals geschafft, dass ich eine Siedlung auf über 50, einmal sogar über 150 geschafft habe. Und das ist halt auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ab dem Zeitpunkt, wo man, ich sag mal so ab 50 Einwohnern, altert das Spiel komplett in Arbeit aus. Also es ist halt, du bist permanent am Rumjustieren. Es ist auch, aber es ist bei Weitem nicht mehr diese faszinierende Herausforderung, die man zu Beginn des Spiels noch hat. Weil wenn mal was schief läuft, dann verhungert dir vielleicht die Hälfte. Mein Gott, das ist ärgerlich. Aber du bist halt nicht komplett tot. Und das ist mir auch nur ein einziges Mal passiert, dass meine Siedlung komplett gestorben ist. Und ich finde, das ist halt, mir fehlt halt, ich finde, den Reiz von Banished macht halt aus, dass deine Siedlung komplett den Bach runtergehen kann, dass nach einem Jahr irgendwie keiner mehr lebt. Du hast halt dieses Scheitern und ja, nach bei 50 Einwohnern, wenn halt ein Feuer kommt, dann ist halt deine eine Teilsiedlung ist dann vernichtet, aber die andere lebt noch. So.
Also du meinst quasi, irgendwann ist die Stadt too big to fail, so ungefähr, dann kann es halt nicht mehr...
Ich habe auch schon Beispiele gesehen, dass halt auch Städte mit 500 Einwohnern komplett sterben können, aber es ist sehr selten und man muss sich schon sehr dumm anstellen, um das hinzukriegen.
das ist angekommen. ja, als was kann man es denn jetzt irgendwie empfehlen? Oder also ach so, schon, wir haben noch gar nicht über den Preis geredet. Also ich habe es mir auf Good Old Games gekauft.
Dito.
Ja. Beziehungsweise der Manu hat es gekauft, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also das heißt, ich habe vom Manu mein Testmuster bekommen. Open Full Disclosure, geben das jetzt ja immer an. Und da kostet es ein 20. Ich glaube, bei ihm auf der Webseite kann man es auch kaufen. Und auf Steam, aber es ist alles so immer so zwischen, je nachdem, wie man halt irgendwie Dollar und Pfund oder wo es dann immer alles es gibt, umrechnet, ist es immer so zwischen, ich glaube, so 20 Euro so rum, ne?
Auf Steam kostet es jetzt inzwischen, glaube ich, 20 Euro. Anfangs waren es irgendwie 18 Euro, glaube ich. Ja, ich habe es auch auf goodofgames.com gekauft und ich habe es halt, Dollarkurs waren halt 20, dann war es 20 Dollar und mit dem Dollarkurs waren es halt 15 Euro, die ich gezahlt habe.
Ja, gut,
das ist aber weniger. Das ist aber durchaus ein Spiel, was man für die 20 Euro, denke ich mal, wirklich kaufen kann.
Ja, also preislich fand ich es auch voll in Ordnung, weil es eben auch dieses, ja, es ist halt, du spielst halt nur dieses Endlosspiel, also es gibt keine Kampagne und sonst was, aber das braucht man ja eigentlich auch in so Spielen nicht, weil, also ganz ehrlich, bei diesen ganzen Spielen irgendwie Anno, Tropico oder sonst irgendwas, da spielt ja kaum jemand die Kampagne, sondern da spielst du ja eigentlich immer dieses Endlosspiel und das hält dich ja für, was ich, wie viele hunderte Stunden theoretisch beschäftigt, wenn du da irgendwie sagst, klar, ein paar Mal musst du ja halt auch am Anfang dann irgendwie eine Siedlung mal sterben, zusehen, wie sie stirbt und dann fängst du halt nochmal an und ja, das gehört halt einfach dazu und das unterhält dich aber so lang, dass wenn man jetzt mal diesen blöden Wert, den ich eigentlich nicht mag, dieses Money for Value so ungefähr, dann kann man sich da echt nicht beschweren und es ist auch ein einzelner Typ, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Also weißt du da mehr? Ich habe nur so ein bisschen so auf dem seiner Webseite mal ein bisschen rumgelesen, da schreibt er ab und zu mal so Blog-Einträge, wo er so ein bisschen Einblick in die Entwicklung gibt. Wo kommt der her oder kommt der einfach aus dem Nichts und hat auf einmal so dieses Spiel da gemacht?
Das weiß ich jetzt nicht genau, wo der herkommt. Ich weiß halt nur, dass es halt, ich finde, das ist auch eigentlich der beeindruckendste Aspekt an dem ganzen Spiel, dass er es wirklich ja komplett allein gemacht hat im Laufe von 3 Jahren. Und so unglaublich poliert, wie das alles ist, auch perfekt aufeinander abgestimmt, ich kann einfach nicht glauben, dass da jemand den Sound, das Sounddesign, das Artdesign und Gameplay alles eine Person gemacht hat.
Aber meinst du nicht, er hat sich irgendwie für den Sound doch irgendwie, also einen halt geholt, der ihm den Sound geliefert hat und hat er den halt eingebaut? Oder hat
ich weiß, also ich glaub's nicht, aber das ist ja seine Behauptung.
Okay. Okay, dann ist es echt krass. Dann ist es ja wirklich komplett ein Eigenwerk. Und dann ist es eigentlich noch krasser, dass man sich überlegt, okay, EA mit riesen Budget bekommt es halt nicht hin. Und er alleine bekommt ein Spiel hin, was für sich schon eigentlich besser funktioniert als ein Anno. Und wo selbst die Städte ja irgendwie größer werden können und sowas in Banished. Mhm. Der einzige, weil du jetzt immer gesagt hast, spätes Spiel, das fand ich so ein bisschen schade, dass die Aussicht darauf nicht besteht, also ich bin ja leider nie so weit gekommen, dass die Stadt auch irgendwie optisch reift.
Ja, du hast ja die Möglichkeit, da anfangs deine Holzhütten zu Steinhütten zu machen. Das gibt schon den Eindruck, dass es halt sich um eine Stadt handelt, weil es ist auch sehr teuer, die zu machen. Das heißt, man baut sie auch sehr spät erst. Aber nee, es bleibt halt immer eine Siedlung und selbst wenn du 1000 Einwohner hast, wird das immer noch wie eine Siedlung aussehen.
Genau, und ich meinte halt manchmal, das macht ja auch dann in anderen Spielen, dass du eben eine kleine Siedlung anfängst und irgendwann werden die Häuser dann irgendwie, hast du halt keine kleinen Holzhütten mehr, sondern halt irgendwie vierstöckige Mehrfamilienhäuser und es wirkt halt gleich alles, als ob du halt mehrere Epochen durchschreitest und alles ein Stück weitergeht. Und ich finde, das hat auch immer bei anderen Spielen so ein bisschen den Reiz ausgemacht und das fand ich hier so ein bisschen schade, weil das sorgt ja auch irgendwie für Langzeitmotivation, dass du eben immer dieses, ja komm, jetzt will ich endlich das schaffen, damit ich dann die Aristokraten habe, jetzt im Beispiel von irgendwie diesen alten Annos, weil die haben dann so richtig geile große Gebäude und da schaut dann auch alles vom Architekturstil wieder gleich anders aus.
Ja, nee, also das ist halt, wie gesagt, das ist auch der einzige Kritikpunkt. Das ist aber jetzt auch eine Kritik auf hohem Niveau, muss man dazu sagen, dass ich halt das Endgame, also das späte Spiel, es wird ein bisschen eintönig, man klickt halt die ganze Zeit hin und her, weil das Mikromanagement ist halt bei ab einer gewissen Anzahl von Leuten ist es sehr nervig. Und es sieht halt, du arbeitest auf kein Ziel hinaus irgendwie und das ist irgendwann anstrengend und ein bisschen demotivierend. Dann fange ich lieber von vorne an und versuche die ersten paar Jahre zu überleben.
Gut. Ja, also wer so ein bisschen so ein Faible für so ein Spiel hat, ich glaube, das hat man jetzt schon rausgehört bei unseren Ausführungen, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und ich finde, haben ja auch schon gesagt, den Preis vollkommen in Ordnung. Und man muss sich aber irgendwie darüber bewusst sein, dass es auch eben, ja, es ist halt kein Selbstläufer so ungefähr. Es gehört, glaube ich, einfach dazu, dass man da eben oft merkt, dass man sich verkalkuliert hat und dass die Leute halt aussterben. Das scheint Teil des Spielprinzips zu sein. Also da ein bisschen Frustresistenz muss man auch mitbringen. Gut, deinen Test, den kann man auf Zockwerk Orange lesen. Den verlinken wir dann im Blogpost. Und genau,
Ja.
auf Twitter kann man dir folgen.
Ja, Ed Fredelsloh.
Super, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.
Tschö.